ARD. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, ist eine der bekanntesten Lügen der deutschen Geschichte. Fast 40 Jahre lang war Deutschland geteilt. Die Grenze der DDR wurde durch hohe Mauern, Wachtürme und Stacheldraht streng bewacht. Minen und Selbstschussanlagen machten dieses Grenzgebiet für Menschen lebensgefährlich. Der Natur bot es, perfiderweise, einen besonderen Schutzraum. Das sogenannte Grüne Band ist seit dem Fall der Mauer eines der größten und bedeutendsten Naturschutzprojekte in Deutschland.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Tom.
Grüß dich.
Vielleicht müssen wir so ein bisschen im Urschleim anfangen. Für alle die mit diesem Begriff grünes Band gar nicht so viel anfangen können. Vielleicht erklärst du es nochmal ganz kurz. Was ist das denn genau?
Ja, das zieht sich auf der ehemaligen innerdeutschen Grenze entlang. Das heißt also, es beginnt also im Norden von Deutschland und endet an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze im Süden. Hat eine Länge von fast 1400 Kilometern. Und dort befand sich innerhalb der Grenzanlagen der DDR ein Naturstreifen. Und dieser Naturstreifen, der zieht sich quasi jetzt immer noch von Nord nach Süd. Und das ist das Grüne Band. Dieses Grüne Band ist ja nicht bloß auf Deutschland beschränkt, da ja der ehemalige Eiserne Vorhang über ganz Europa hing, gibt es auch ein grünes Band Europa.
Und das Besondere ist, dass es halt, ich sag's jetzt mal so, in einer gewissen Weise bewahrt wurde, immer noch grün ist. Wie ist das überhaupt möglich, dass es so ein Naturschutzprojekt geblieben ist?
Naja, das hat natürlich eine Geschichte. Die zieht sich dann über die Nachwendezeit hin. Die hat doch sehr mit einem Mann namens Kai Frobel zu tun. Das wird aber dann nachher im Feature selber zu hören sein. Heute ist es so, dass dieses Band zum Teil zumindest schon zum nationalen Naturmonument erklärt wurde. Das heißt, in einigen Bundesländern, also konkret in Thüringen, Sachsen, Anhalt, in Hessen und in Brandenburg und in diesen Bundesländern ist das ein nationales Naturmonument. Diese Art von Schutzkategorie ist eine sehr besondere, weil sie zum einen Natur berücksichtigt, aber eben auch zum anderen Kulturhistorie. Und damit ist sie also wie gemacht für dieses grüne Band, denn dort ist ja nicht nur Natur zu sehen, sondern eben auch die Relikte ehemaliger Grenzanlagen.
Also damit ist Erinnerungskultur auch ganz wichtig.
Das ist Erinnerungskultur, das ist Naturerfahrung, das ist natürlich, wenn man da hinfährt, auch eine Art von Tourismus, wobei man natürlich immer weiß, es ist ein Tourismus nicht der einfachen Art, weil du wirst natürlich vor Ort dann immer mit Informationstafeln konfrontiert, nicht überall, das wäre auch Quatsch, aber es gibt halt immer so Punkte, wo du über bestimmte Geschichten informiert wirst, über Sachen, die dort passiert sind, Dramen, die dort passiert sind und das kann man an diesem Band erfahren.
Wir gucken also auf eine Verwandlung auf 1393 Kilometer vom Todesstreifen zum grünen Band. Die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Tom, also Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Abbenrode, ein Ortsteil der Gemeinde Nordharz in Sachsen-Anhalt. Ein Ort, der unmittelbar an der Grenze zu Niedersachsen liegt, und damit an der ehemaligen Staatsgrenze zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland. Hier unternimmt der erste Vorsitzende des Museumsvereins Abbenrode, Andreas Weihe, einen sehr kleinen Spaziergang, der zu deutsch-deutschen Zeiten undenkbar gewesen wäre. Er führt von dem einst von DDR-Grenzern genutzten Kolonnenweg dort entlang, wo sich Kontrollstreifen und Streckmetallzaun befanden, und schließlich durch wild wuchernde Natur.
Ob das hier Esche ist oder Birke, man sieht viele Sträucher, Hagebutten und andere Pflanzen. Ein Naturkundler kennt sie noch besser. Ja. Aber ich finde diese Idee, das unberührt zu lassen und der Natur und ihrem freien Lauf zu geben, finde ich gut. Und das ist auch für die jüngere Generation interessant. Ja, auch hier Heilkräuter, die hier wachsen und all sowas. Das können natürlich die Spezialisten besser entscheiden. Aber das macht ja diesen Streifen so schützenswert. Auch für die Vögel und so. Sogar ein Schwarzstorch gesehen wurde, der hier nistet. Hier ist absolute Ruhe gewesen. Wir sind ja weit weg von den Ortschaften. Also als Rehkitzchen hätte ich mich hier gerne hier reingelegt. Ja.
Mit diesem kurzen Fußmarsch haben wir das grüne Band passiert.
Das Grüne Band ist der ehemalige vorderste Bereich der DDR-Grenzanlagen. Und zwar von dem sogenannten Kolonnenweg, auf dem die DDR-Grenzer patrouilliert sind, bis zur eigentlichen Staatsgrenze zwischen Bundesrepublik und damals DDR. Ein Bereich von durchschnittlich etwa 120 Meter Tiefe. Und das ganz Besondere ist, eben über Jahrzehnte, über 40 Jahre, hat die Natur da eine Atempause gehabt und hat diese Chance auch toll genutzt. Es war ein Streifen, in dem keine reguläre Land- oder Forstwirtschaft stattfand. Und es gab dann eben Raum für Altgrasstreifen, für Hecken, für niedrige Bäume und damit Lebensraum für eine Vielzahl von Arten der Roten Liste, also hochgefährdete Tier- und Pflanzenarten.
Erklärt der Leiter des Kompetenzzentrums Grünes Band beim BUND, Kai Frobel. So hat etwa der Ziegenmelker von diesem Grenzstreifen profitiert. Ein nachtaktiver Vogel mit skurrilem Namen, dem einst tatsächlich nachgesagt worden ist, er würde Ziegen die Milch aussaugen. Oder das breitblättrige Knabenkraut, eine Orchideenart, die meist in Purpur auf Feuchtwiesen blüht. Das Grüne Band durchzieht ganz Deutschland, verläuft an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Und nicht nur das. Da der eiserne Vorhang auch an weiteren Grenzen hing, geht es heute durch ganz Europa. Als Naturschutzprojekt soll das Grüne Band Deutschland die durch die Teilung entstandenen Naturflächen bewahren. Zum anderen soll es erinnern. An eine Zeit, in der Menschen, die in den Westen flüchten wollten, erschossen wurden. Das Grüne Band führt an Relikten der früheren Grenzanlagen vorbei, an geschleiften Orten, an von engagierten Frauen und Männern aufgestellten Infotafeln oder an Kopien der DDR-Grenzsäulen.
Für uns war es wichtig, weil ja kaum noch sichtbar ist für die jüngere Generation, wo ist eigentlich die Grenze? Nicht jeder hat noch eine Karte bei und so. Und dann haben wir gesagt, jetzt stellen wir an prädestinierten Orten Säulen hin. Aus Stahl aber, damit sie nicht kaputt geschlagen werden. Und sind aber auch so angestrichen wie eine Grenzsäule mit Wappen dran und auch entsprechend die Abmessung passen.
Diese Kopien sollen aber nicht nur der Orientierung dienen. Sie sollen Stolpersteine sein, Erinnerungsmale, Mahnmale. Andreas Weyer lebt schon zu DDR-Zeiten in Abbenrode und damit im sogenannten 5-Kilometer-Sperrgebiet. Den Personalausweis muss er ständig bei sich tragen, weil dort per Stempel vermerkt ist, dass er sich hier aufhalten darf. Besucher müssen langfristig einen Antrag stellen.
Die Grenzsicherung ist ja nicht nur die Grenzsicherung vorne am Zaun. Die Grenzsicherung beginnt auch damit, dass die Bevölkerung mitmacht. Sie ist ja auch aufgefordert, wenn Fremde jetzt hier auflaufen, das zu melden. Es gab Leute, die haben Grenzhelfer oder VP-Helfer, Volkspolizeihelfer gemacht. Die sind dann hier Streife laufen, nur um zu gucken, ob hier Fremde rumlaufen, zu kontrollieren oder zu melden.
Die sogenannte Grenzsicherung frisst sich auch in das enge Privatleben hinein. Das illustriert der erste Vorsitzende des Museumsvereins mit einer Geschichte. Sie beginnt mit einem abendlichen Zusammensein unter Freunden. Man trinkt, quatscht, albert ein wenig herum und erinnert sich im Spaß an ein längst zerstörtes Kloster, von dem angeblich ein Gang nach Lochtum auf der anderen Seite der Grenze führt.
Und einer sagte dann, also wenn ich abhaue, dann bei Weyer durch den Keller. Ach, so ein Quatsch, und alle lachen und sowas. Und ne, ja, dann war die Sache erledigt. Am nächsten Tag klingelte es aber so gegen 9:10 Uhr. Und da stand wirklich so ein großer mit Ledermantel, so ein kleiner. Und er sagte, sind Sie Herr Weyer? Ich sage, ja, wir wollen ja einen Keller sehen. Ich sage, einen Keller? Warum das? Das interessiert Sie nicht. Wir sind hier um Klärung eines Sachverhaltes, na, wie das so war. Da musste man mit den Leuten da in den Keller gehen. Die Keller, das ist wirklich ein alter Keller noch aus Klosterzeiten. Also eine Nische, das sieht aus, als wenn da irgendwas tiefer geht. Aber das war eigentlich nur ein Seiteneingang gewesen von dem Gebäude, was zugemauert wurde. Naja, dann haben sie was im Bad gepuppelt und waren weg.
Die ganze beinahe absurd wirkende Episode zeigt, einer der vermeintlichen Freunde am Tisch muss geplaudert haben. Eine Erfahrung, die Andreas Weyer vorsichtiger und misstrauischer werden lässt. So lebt es sich im Schatten des Grenzregimes. Die Geschichte dieses Grenzregimes beginnt prinzipiell mit dem Ende des von den Nazis angezettelten Weltkriegs und der Einteilung Deutschlands in Besatzungszone. Während sich die drei Westmächte allmählich zur Trizone zusammenfinden, bleibt die Grenze zur sowjetischen Besatzungszone als Zonengrenze, als Demarkationslinie bestehen.
Im Grunde gab es da immer schon ab 1945 Grenzkontrollen, aber sie waren natürlich auch noch relativ offen. Es gab ja auch dann die sogenannte grüne Grenze, über die dann auch viele Menschen von Ost nach West geflohen sind. Es sind aber auch einige auch von West nach Ost gegangen, aber die meisten natürlich auch von Ost nach West. Nach der Währungsreform 1948 in der Bundesrepublik entstand natürlich ein starkes wirtschaftliches Gefälle auch zwischen Ost und West, sodass es eben auch zu einem intensiven Schwarzhandel und Schiebereien, wie es dann auch offiziell genannt wurde, kam. Das versuchte man natürlich dann auch zu unterbinden. Es ist zu der Zeit auch immer schon zu Todesfällen, einzelnen Todesfällen und Schießereien gekommen. Aber bis 1952 war die Grenze mehr oder weniger offen, also jedenfalls noch nicht so abgeriegelt, wie es dann erfolgte.
So Wolfram von Schelihar, Referent beim Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Doch die Situation an der Grenze, die nunmehr zwei deutsche Staaten trennt, verschärft sich.
Und dann ist im April 1952 die SED-Führung, also Wilhelm Pieck, der Staatspräsident, Walter Ulbricht, der stellvertretende Ministerpräsident und Otto Grote wohl der Ministerpräsident, wobei Ulbricht ja die entscheidende Figur gewesen ist, sind nach Moskau gereist und haben im Kreml Stalin getroffen. Und der erste Gesprächspunkt, den Stalin gesagt hat, ihr müsst die Grenze abschließen. Und er sagte wörtlich, das ist eine gefährliche Grenze, die muss abgesichert werden und geschlossen werden. Und daraufhin hat die sowjetische Kontrollkommission, die ja eigentlich das Sagen hatte, die mit Sitz in Karlshorst, den Plan ausgearbeitet, wie die Grenze abgesichert werden sollte, dass also ein Zaun errichtet werden sollte, dass die Grenze massiv aufgebaut werden sollte und dass eine 5 Kilometer breite Sperrzone errichtet werden sollte. Und aus dieser Sperrzone sollten eben aus Sicht der Sowjetunion oder der DDR-Führung gefährliche Menschen zwangsausgesiedelt werden, dass so eben jeglicher Grenzübertritt sowohl von West nach Ost als auch von Ost nach West verhindert wird.
Diese Zwangsumsiedlungen erhalten in Thüringen den berühmt-berüchtigten Namen Aktion Ungeziefer. Und auch wenn sie sonst anders tituliert werden, humaner macht sie das nicht.
Diese Listen wurden natürlich von den politisch Verantwortlichen und auch von der Staatssicherheit vor Ort zusammengestellt. Und in Sachsen-Anhalt allein sind 2675 Menschen ausgesiedelt worden.
Man muss sich vorstellen, man hat einen nächsten Tagesplan, die Tiere müssen versorgt werden, ich muss da das machen. Steht morgens auf, geht in den Stall, füttert die, kommt zurück, kommen ein paar Leute auf den Hof mit dem LKW. Sofort die Sachen packen. Wir haben einen LKW mitgebracht, wir haben auch Helfer. Sie haben jetzt 2-3 Stunden Zeit, ihr Inventar aufzuladen. Und dann geht das nach Wernigerode zum Zug und dann werden sie hier woanders hingebracht.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten,
behauptet Walter Ulbricht im Juni 1961 und beweist darauf, dass dies nicht wahr ist. Schon bald steht sie. Und nicht nur um die DDR-Hauptstadt. Auch an anderen Orten wird sie gebaut. Zu einem Monument der Unüberwindlichkeit soll er entwickelt werden, dieser angeblich antifaschistische Schutzwall, der mit Antifaschismus rein gar nichts zu tun hat und sich gegen die eigene Bevölkerung richtet. Und immer noch einmal perfektioniert wird. Minen werden verlegt, Signalzäune entstehen, Selbstschussanlagen, Streckmetallzäune. All das, damit niemand fortläuft. Und auf die, die es doch wagen, schießen DDR-Grenzsoldaten. Ein Grenzregime, das Tod und Drama produziert.
Besonders bewegt hat mich eigentlich tatsächlich so eine Geschichte, die hat mir die Pfarrerin aus Thale erzählt. Die hat mir erzählt, dass er 1980 einen Jungen hat beerdigen müssen, der zuvor versucht hat, abzuhauen. Ein 15-Jähriger, würde man heute immer sagen, ein Kind, ja. Zwei Jungs sind in den Zug gestiegen und haben sich im Klo versteckt und haben gedacht, so kommen sie in den Westen. Ja? Und dann haben sie da rausgeholt. Die wurden also beide verurteilt und dieser 15-Jährige hat sich dann in der Haft das Leben genommen. Dass die DDR eben auch gegen Kinder so gewalttätig war, das macht einen fassungslos.
Erzählt Ines Godatzka. Journalistin und Autorin des Buches Grenzschicksale, als das grüne Band noch grau war.
Das Buch ist im Prinzip die emotionale Seite des grünen Bandes, also weil da drin Leute erzählen, und zwar sehr emotional, wie sie ihr Leben an dieser Grenze empfunden haben. Ja? Und das sind ganz verschiedene Geschichten von Leuten von beiden Seiten, also Ost und West. Und diese Leute haben auch ganz unterschiedliche Bezüge dazu. Und wenn man sich da ein bisschen Zeit nimmt, ich habe mit vielen Leuten eben ja auch länger gesprochen, auch mehrfach gesprochen, dann öffnen sich die Leute.
Über ihre Arbeit lernt die Autorin auch Ute Juschus kennen. Aufgewachsen in Großgrabenstedt in der Altmark. Einer von mehreren Orten, die aufgrund ihrer Grenznähe von der DDR geschleift werden.
Wenn man da einfach nur rumläuft, denkt man, hier ist überall Natur, alles toll, schöne Blumen, schöne Sträucher, Gräser und so weiter. Und wenn man mit ihr da langläuft, dann weiß man, also sie sagt, hier stand meine Schule, da war mein Elternhaus. Und dann guckt man, und wenn man zu einer Jahreszeit dahin fährt, wo nicht gerade alles blüht, dann sieht man tatsächlich manchmal noch so Gesteinsreste, Fundamentreste. Plötzlich sieht man, dass das alles oberflächlich ist, dieses Idyll, und dass diese Natur natürlich sich das alles zurückgeholt hat, aber dass da runter eben dieser Ort war, der Ort, den es nicht mehr gibt. Und die Tatsache, dass es den nicht mehr gibt, der Ort ist, wie gesagt, geschleift worden. Das heißt, die Leute mussten dann irgendwann dort auch ausziehen. Und diese Frau, die wohnt nur 4 Kilometer weg oder 5 Kilometer von diesem Großgrabenstedt, aber die leidet heute noch unter diesem Verlust dieses Dorfs, in dem sie groß geworden ist. Ja? Und da, finde ich, sieht man eben auch, wie lange sowas nachwirkt, wie lange Menschen leiden unter dem Verlust von Heimat.
Am 9. November 1989 fällt die Mauer in Berlin. Und 2 Tage später öffnet sich die Grenze ganz in der Nähe von Abbenrode zwischen Stapelburg in Sachsen-Anhalt und Eckertal in Niedersachsen als erster neuer Grenzübergang zwischen der Bundesrepublik und der noch existierenden DDR eher unvorhergesehen und spontan. Als Augenzeuge dabei Lothar Engler, damals Polizeibeamter beim Bundesgrenzschutz, stationiert in Goslar und an diesem Tag Zugführer der technischen Einheit.
Es war eine Stimmung, die kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Die Leute lagen sich in den Armen, die haben geweint und kneif mich mal und das gibt's doch nicht. Es war so spärlich ausgeleuchtet durch die Feuerwehr in der Stadt Bad Harzburg. Und es liefen so die Aggregate, die das Licht erzeugen, also den Strom. Und das war die Hintergrundmusik. Also gut, wir haben dann erstmal unseren Lichtmast aufgebaut, damit kann man einen halben Sportplatz aufleuchten. Dann hatten wir da richtig Licht bis nach Stapelburg rüber und haben dann angefangen mit unseren Motorsägen so die Wege freizuschneiden. Es war ja alles voller Gestrüpp und den Sonntagnachmittag lief der Fahrzeugverkehr darüber.
Am grünen Band kann man sich die Tage der Grenzöffnung noch einmal ins Gedächtnis rufen, genauso wie die Zeit davor. Nur, wie kommt es dazu, dass das grüne Band überhaupt als Naturschutzprojekt begriffen wird? Dass klar wird, dass der durch die Grenze entstandene Biotopverbund mit den teilweise raren Pflanzen und Tierarten als schützenswert erkannt wird. Eine wichtige Rolle dabei spielt der heutige Leiter des Kompetenzzentrums Grünes Band beim BUND, Kai Frobel. Er wächst im nördlichen Franken auf, nur ein paar hundert Meter von der Grenze entfernt, und beginnt sich Mitte der 1970er Jahre für die Natur zu begeistern, besonders für Vögel. Bei seinen Beobachtungen fällt ihm deren Artenreichtum in den Grenzanlagen der DDR auf.
Und warum waren die Vogelarten so wichtig? Das ist die praktisch einzige Tiergruppe, die man damals auch vom Westen her erfassen konnte. Vom Westen her konnte man bis unmittelbar auf die Staatsgrenze herangehen und mit Fernglas und Gehörern konnte man diesen Streifen gut überblicken, konnte also die balzenden Braunkehlchen zum Beispiel feststellen oder Neuntöter und Raubwürger waren leicht zu identifizieren. Viele Vögel haben auch gerne den Grenzzaun genutzt als Balzplatz. Also man hat dann nur mit dem Fernglas die obere Linie des Grenzzauns absuchen müssen. Und von daher war dann schon 77, 78 klar, dass hier tatsächlich ausgerechnet dieser Todesstreifen, der letzte Rückzugsraum für viele seltene und gefährdete Vogelarten gewesen ist.
Kai Frobel untersucht 14 Kilometer Grenzstreifen und stellt fest, dass ausgerechnet dieser Bereich aus Sicht des Arten- und Naturschutzes im Vergleich mit dem angrenzenden bayerischen Gebiet der wertvollste ist. Eine Erkenntnis, die bestätigt wird. Bei einer ausgedehnten ornithologischen Kartierung im Raum Coburg-Obermaintal, verbunden mit 140 Kilometern Grenzstreifen und durchgeführt vom im BUND aktiven Jugendlichen. Diese Ergebnisse sollen zu diesem Zeitpunkt noch nicht dazu führen, irgendwann mal ein grünes Band zu schaffen. Wer glaubt schon wirklich an eine Wiedervereinigung?
Wir haben aber eins dann auch schon 1980 in dem ersten Pressegespräch dargestellt, in einer Zeit, wo es in Bayern in den 80er Jahren auch in der Region überhaupt keine Naturschutzgebiete gab. Es gab keine Mittel für Naturschutz, es gab massive sogenannte Flurbereinigung. Haben wir dann einfach darauf hingewiesen, es kann doch nicht sein, dass viele seltene Arten in dieser nordbayerischen Region nur deshalb überleben, weil es ausgerechnet einen Todesstreifen als letzten Rückzugsraum gab. Also das heißt, wir haben die Grenze und das heutige grüne Band als Beispiel dafür genommen, wie desolat damals die Situation des Naturschutzes in Westdeutschland war.
1989, der Mauerfall. Kai Frobel und dem späteren BUND-Vorsitzenden Hubert Weiger ist sofort klar, dass nun gehandelt werden muss, wenn man den Grenzstreifen für den Naturschutz bewahren will. Sie laden deshalb ostdeutsche Naturschützer zu einem Treffen am 9. Dezember 1989 nach Hof.
Wir sind dann, Hubert Weiger und ich, auf einem verschneiten Feldweg, weil die gesamte Stadt Hof von Besuchern aus der DDR überlaufen war, zu unserer Tagungsstätte am nördlichen Stadtrand von Hof gefahren. Und die Parkplätze um unsere Tagungsstätte waren voll belegt mit Trappis. Wir waren auch ein Stück weit ärgerlich, weil alles zugeparkt war. Und haben dann erst nach einigen Minuten realisiert, das waren unsere Gäste. Es waren 400 Teilnehmer auf dieser Tagung. Wir hatten vielleicht mit 40 gerechnet. Und es waren Natur- und Umweltschützer nicht nur aus Sachsen oder aus Thüringen, sondern genauso aus Berlin, aus Mecklenburg-Vorpommern oder aus Sachsen-Anhalt.
Kai Frobel behält diesen Tag in positiver Erinnerung, gerade von der menschlichen Seite her. Nicht zuletzt deshalb, weil sich ost- wie westdeutsche Naturschützer durchaus vor ähnliche Probleme gestellt sehen. Und das verbindet.
Und dann hatten wir eine Resolution vorbereitet, in der ich dann zum ersten Mal auch den Begriff grünes Band geprägt habe. Weil Zonengrenze, wie es im Westen hieß, war ja kein schöner Begriff. Und der DDR-Begriff für die Grenzanlagen, nämlich antifaschistischer Schutzwall, war noch schlimmer. Und grünes Band sollte irgendwie betonen, dass es hier um was Lebendiges geht und eine bandförmige Linie quer durch Deutschland, und diese Resolution wurde damals einstimmig angenommen und das war dann so die Geburtsstunde des ersten gesamtdeutschen Naturschutzprojektes Grünes Band.
Während Politik und Medien dieses Projekt unterstützen, regt sich in den Reihen der Landwirte Widerstand.
Es kam dann zwischen 1990 und 1993 zu erheblichen Eingriffen und auch Verlusten im Grünen Band. Es war auch die Zeit, als die Naturschutzbehörden erst im Aufbau waren, dass manchmal die gesetzlichen Grundlagen auch nicht so klar waren, so ein Stück weit wilder Osten. Und da sind wirklich fantastische Biotopflächen, die sich über 40 Jahre selbst entwickeln konnten, innerhalb von Minuten umgebrochen, zu Acker geworden. Und da hatten wir über 2000 Hektar Verluste an Biotopflächen im Grünen Band.
Zwischenzeitlich droht dem Grünen Band sogar noch Ärgeres. Nämlich der Ausverkauf der Bundesflächen im einstigen Grenzstreifen auf dem freien Markt infolge des Mauergrundstücksgesetzes von 1996. Das würde das Ende aller Visionen, Pläne, Vorhaben rund um das Naturschutzprojekt bedeuten. Und es kommt schließlich doch anders. Das Grüne Band wird zum nationalen Naturerbe erklärt. Die im Besitz des Bundes befindlichen Flächen werden den Ländern überlassen, die sich um das Band kümmern wollen, darunter Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Wie sich die Arbeit am Grünen Band konkret gestalten kann, beschreibt Nele Hergt, Geschäftsführerin der Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt.
Wir wandeln beispielsweise Acker um in artenreiches Grünland, in eine Blühwiese. So, und das ist genau das Gegenteil von sich selbst überlassen. Denn gehen wir richtig mit landwirtschaftlichen Geräten drauf und bringen dort eine Samenzusammenstellung aus über 80 Samen rein. Und das muss ganz intensiv bearbeitet werden. Oder auch wenn Sie eine Heidefläche freihalten wollen. Die Fläche darf sich nicht selbst überlassen sein. Dann kommen die Kiefern reingeflogen, dann haben Sie Kiefernwald. Wenn wir aber die Fläche als Heidefläche für den Ziegenmelker freihalten wollen, dann müssen wir richtig arbeiten. Da gehen wir zum Beispiel mit Klassen rein und sagen, komm, wir machen so eine Zupfaktion und zupfen die einzelnen Kiefern raus, um die Heide da zu entwickeln.
Wie nun das grüne Band kennenlernen? Eine ideale Form ist sicher das Entlangwandern, über Tage und verschiedene Landschaften hinweg.
An diesem Standort ist man natürlich auch immer beschäftigt mit der Geschichte, diese Grenze und was Menschen da erlebt haben, wie lange diese Zeit gewesen ist. Ich denke, es gibt kaum Menschen, die nicht in irgendeinem weiten, entfernten Zipfel ihres Lebens noch einen Bezug auch finden zu dieser deutsch-deutschen Grenze. Und darüber nachzudenken ist auf jeden Fall sehr, sehr reinigend, sage ich jetzt mal so.
Berichtet Anne Hertel, die das gesamte grüne Band Deutschland entlang marschiert ist und zwei Wanderführer dazu veröffentlicht hat, über den nördlichen sowie den südlichen Teil.
Das grüne Band habe ich für mich selber ausgesucht, weil ich selber mit deutsch-deutscher Geschichte in Berührung gekommen bin. Ich komme aus Blankenburg am Harz. Ich bin 72 geboren, also ich war zum Mauerfall 17 Jahre alt und bin ganz nah dieser Grenze aufgewachsen. Und das ist bei uns in der Familie auch ein Thema gewesen, auch weil wir auch in der Familie Mitglieder haben, die ausgereist sind oder auch schon vor 1950 nach Westdeutschland und in die Schweiz gegangen sind. Und mich hat es immer interessiert, also ich interessiere mich für Geschichte und mich hat es immer interessiert, was diese Grenze mit Menschen gemacht hat. Und von daher ist es für mich ein idealer Weg gewesen, dass ich mich mit Geschichte genauso wie mit Natur als auch eben sozusagen so ein bisschen sportlich mit dem Thema deutsch-deutsche Geschichte auseinandersetzen konnte selber.
Das grüne Band Deutschland. Ein Biotopverbund zum Nachdenken, zum Erfahren von Geschichte, zum Genießen von Natur, zum Wandern. Ein Projekt, das immer noch Lücken hat, um das sich aber ein ganzes Netzwerk kümmert. Bundesländer, Institutionen, Ehrenamtliche. An dem sich Menschen zusammenfinden, die sich einst sogar gegenüberstanden. Wie in dem von Lothar Engler organisierten Grenzerkreis Appenrode, dem ehemalige Grenze aus Ost und West angehören.
Und das grüne Band ist tatsächlich jetzt auf der offiziellen Vorschlagsliste der Bundesregierung für die Ausweisung als UNESCO-Welterbe. Und die Auszeichnung als Welterbe wäre auch für die ländlichen Regionen, die sich am grünen Band befinden, ein absolutes Alleinstellungsmerkmal.
Aus einem menschenverachtenden Bauwerk hat sich, dank vieler Helfer, am Ende doch noch etwas einmalig Schönes für Mensch und Natur entwickelt.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Vom Todesstreifen zum grünen Band. Eine Verwandlung auf rund 1400 Kilometern. Tom, dein Feature, du hast es ja sehr schön beschrieben, was quasi die deutsch-deutsche Grenze beschreibt. Aber wir haben es im Vorgespräch schon so ein bisschen angesprochen. Und das macht es ja auch so spannend für ein UNESCO-Welterbeprojekt, dass das ja auch über die deutschen Grenzen hinausgeht und eigentlich ganz Europa betrifft. Aber vielleicht sagst du es nochmal für die oder für mich auch. Welche Länder genau hat es jetzt betroffen, dieses grüne Band, wenn wir mal europaweit gucken?
Also das grüne Band Deutschland ist ein Teil des grünen Bandes Europa. Und das verläuft überall dort, wo früher der Eiserne Vorhang verlief. Das heißt also, es beginnt im Norden Norwegens und geht an der deutsch-deutschen Grenze entlang, an der westdeutsch-tschechischen Grenze entlang, Österreich-Ungarn zum Beispiel, bis runter an die griechisch-albanische Grenze beziehungsweise türkisch-bulgarische Grenze. Das sind 12.500 Kilometer und wird flankiert von 24 Ländern.
Also heute ein grünes Band, man könnte vielleicht auch sagen, eine Narbe der Geschichte.
Das ist ein schöner Begriff, wobei ich ja interessant finde, im Prinzip ist ja diese Narbe ja immer schon da. Also sie ist ja, da darf man ja immer nicht vergessen, sie entsteht ja im Kalten Krieg und läuft dann bis heute weiter. Sie hat nur einen völlig anderen Charakter. Damals hat sie getrennt, war ein Teil der Trennung und heute ist ein Teil der Verbindung. Und das ist der Unterschied.
Sehr schön. Ich wollte nochmal zurückkommen auch auf die Autorin Anne Hertel, die du in deinem Feature hattest, was ich sehr spannend fand, die ja die Wanderführer auch zum grünen Band gemacht haben. Ich kann mir vorstellen, mit der hast du viel länger geredet,
Entschuldigung, dass ich da ins Wort gefallen bin. Ich habe wirklich länger geredet, habe auch mit vielen anderen länger geredet und ich würde ganz prinzipiell mal diesmal sagen wollen, mir tut es wirklich leid, dass teilweise die Gesprächspartner heute in diesem Feature nur sehr kurz bei weg haben, weil es war halt wirklich sehr viel Material und das musste man halt auf eine bestimmte Zeit begrenzen. Und dieses Gespräch mit Frau Hertel war auch sehr, sehr angenehm, weil man das mal unter dem Aspekt gesehen hat, natürlich unter dem Aspekt der Geschichte, aber auch des Wandernden. Das heißt also, wie erfahre ich einen Wanderweg in dem Fall von rund 1400 Kilometer, wie laufe ich da lang? Was passiert mit mir als Mensch, wenn ich mich also auf so einen Weg begebe? Ich habe so Fragen gestellt, was ist der optimale Zeitrahmen? Also läuft man dann immer mal ein Wochenende oder läuft man da über Wochen? Was ist da besser? Und sie hat immer gesagt, die Wochen sind besser, weil du dann eben wirklich in einen Rhythmus reinkommst. Die Landschaften verändern sich. Das heißt also, du hast mehr Zeit zum Nachdenken. Du bist mehr bei dir selber. Sie lief sowieso lieber immer alleine, weil sie mehr Zeit zum Nachdenken hatte. Das heißt also, du konntest auch die Geschichten, die du gehört hast, die konntest du besser verarbeiten. Du konntest darüber nachdenken. Und ich meine, das ist ja das Spannende an diesem Band, dass es eben mehrere Seiten hat. Also du hast zum einen Schönheit der Natur, du hast auf der anderen Seite aber eben immer diesen Fall, dass du da hinfährst und mit wirklich schlimmen Dingen konfrontiert wirst, in denen kommst du auch nicht. Und ich glaube auch, das ist ein ganz anderer Aspekt, der mir jetzt dabei einfällt, dass man da auch irgendwie dazu gezwungen wird, mit Leuten zu reden. Das ist so meine Art, damit umzugehen. Und da sind wirklich Geschichten zum Teil ja dabei, die wirklich bitter sind und die einen wirklich berühren. Also gerade wenn es um Kinder geht, die da ja auch Opfer der Mauer wurden. Wobei natürlich Mauer
eigentlich auch schon wieder de facto ja eigentlich das falsche Wort ist, nicht wahr? Ja, weil da war es ja keine Mauer.
Genau,
oder?
Also in Abbenrode ist es ein Zaun. Also es ist eine wirklich sehr perfide Anlage, aber es ist halt ein Zaun. Und sprach ich von Mauer und mein Gesprächspartner sprach von Zaun und war völlig irritiert, wenn ich gesagt habe, na, wie ist denn mit der Mauer? Und er sagt, nee, die Mauer stand ja gar nicht. Für dich sind es normale Sätze, weil ich bin halt in Berlin aufgewachsen, die Mauer stand für mich halt in Berlin und diesen Begriff übernimmst du halt dann doch irgendwann für die Grenze. Und das ist es halt nicht immer. Und man muss da schon sehr sorgfältig drauf achten, wie man dann dem anderen begegnet und was man fragt. Also man muss da schon sehr sorgfältig sein.
Ja, das finde ich ist ein sehr spannender Aspekt. Das wollte ich auch von dir wissen. Es ist ja oft, wir kennen das ja als Journalisten und Journalistinnen, dass es bestimmte Themen gibt, da haben die Menschen auch Schwierigkeiten, drüber zu reden. Wie war das jetzt für deine Recherche, gerade bei diesem Thema, gerade auch vor Ort? Hatten die Menschen Lust, ihre Geschichten zu teilen, ihre Meinungen, ihre Sichten zu teilen? Oder musstest du schon irgendwie Leute rauskitzeln?
Also ist ja natürlich immer nur eine Momentaufnahme. Aber was ich denke, ist, die Leute wollen wirklich ihre Sachen, die sie wissen, loswerden. Sie wollen, dass man ihnen zuhört. Sie wollen, dass man Anteil nimmt. Und vor allem, man kommt so langsam in so einen Zeugenstatus hinein. Also die Mauer ist jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten weg. Sie wurde von noch mehr Jahrzehnten gebaut. Die Grenze ist noch viel älter. Und das heißt also, wenn du Zeugen finden möchtest, die aus dieser Zeit erzählen wollen, dann muss man schon mittlerweile die Leute zum Gespräch bitten oder interviewen, die jetzt, naja, nicht die jetzt noch da sind, aber doch die Zahl einfach schwindet der Leute, die noch da sind. Und die Zeugen werden weniger. Und das ist natürlich wichtig, dass man mit denen spricht. Und die wollen aber auch reden, weil ich glaube, dass sie wissen, sie haben was zu erzählen. Und da ist jedes Schicksal wichtig. Das sind oft auch so Kleinigkeiten, auf wo man erstmal gar nicht drauf kommt. Also zum Beispiel hat mir der Herr Weyer eine Geschichte erzählt, wie das Bad von Abbenrode, also dieses Freibad von Abbenrode, verschwindet in den Grenzanlagen, weil der Zaun einfach dann näher an den Ort herangezogen wird. Und dann befindet sich das ehemalige Freibad mitten in der Grenzanlage drin. Also das gibt auch ein Modell, das sah sehr irre aus, fand ich so. Also wenn du dann dieses große Freibad mitten in dieser Grenzanlage siehst, das ist eine Kleinigkeit, wenn man so will. Aber für die Leute vor Ort ist es natürlich schon, was ihre Erfahrung prägt. Also dass das Freibad plötzlich verschwindet. Wobei, also der Herr Weyer auch eine ganz andere Geschichte erzählt hat. Also ich hatte ja in dem Feature davon berichtet, dass da jetzt diese Grenzsäulen wieder aufgebaut werden, damit die Leute eine Orientierung haben. Und ich weiß, darüber ist auch schon eine Beschwerde eingegangen, als diese Säulen dahingestellt worden sind, weil eben jemand vorbeigekommen ist und meint, es ist Ostalgie, die da passiert.
Oh, Wahnsinn. Also wo Erinnerungskultur quasi in einer gewissen Weise verwechselt wurde mit Ostalgie.
Genau.
Also Wahnsinn. Ja, da... Es regt Gefühle, ne? Wenn man damit zu tun hatte, wenn man das miterlebt hat, dann ist das halt nicht einfach nur Geschichte, sondern es macht halt was mit den Leuten. Ne?
Also ich hatte auch mit einer Wanderin gesprochen, die da lang gekommen ist. Und die hat auch gleich erzählt, warum sie da lang läuft, wie lange sie schon unterwegs ist, was sie antreibt. Und das ist dann ähnlich wie bei der Frau Hertel, die ja gesagt hat, sie möchte an dieser ehemaligen deutsch-deutschen Grenze langlaufen, weil sie sich zum einen für eine Geschichte interessiert, weil sie Natur erleben will. Und da gibt es halt noch diesen sportiven Aspekt. Fand ich immer sehr interessant.
Den sportlichen Aspekt.
Ja,
Kilometer reißen.
Ja, also klar, wenn Frau Hertel also 1400 Kilometer runterreist, dann musst du schon einigermaßen gut zu Fuß sein. Hat doch ein paar Tipps gegeben. Man braucht Karten. Man sollte nicht mehr als 7 Kilogramm mitnehmen, wobei sie es selber wohl nicht eingehalten hat. Eben wegen dieser Karten, die sie brauchte. Und ich fand halt auch interessant, so wie sie dann erzählt hat, dass eben das Band nicht immer geschlossen ist. Es gibt halt Lücken in diesem Band, dass die Wege teilweise schwierig sind, dass es wohl mit der Infrastruktur hinsichtlich von Unterbringung und Gastronomie Probleme gibt, weil die Gebiete ja lange getrennt waren und selbst danach nicht wieder so erblüht sind. Mhm. So gibt sicherlich Orte, die wieder sich verbunden haben nach der Grenzöffnung, was aber nicht heißt, dass auf den anderen hunderten Kilometer das ähnlich passiert ist.
Ich fand auch spannend, dass natürlich die jüngeren Generationen, also die, die erst nach der Wiedervereinigung dann geboren und aufgewachsen sind, dass das für die natürlich viel schwieriger ist, sich überhaupt dran zu erinnern, und nachzuzeichnen, wo diese Grenze überhaupt war. Mhm. Also mir geht das ja genauso. Diese Erinnerung verblasst einfach. Man lernt es natürlich, aber gib mir jetzt eine Deutschlandkarte und sag, zeichne mal bitte die DDR und westdeutsche Grenze, also die innerdeutsche Grenze. Das ist schon ein Problem. Oder auch wenn man in Berlin ist, hat man irgendwie Besucherinnen oder Touristen aus der ganzen Welt, die sagen, wo war denn die Mauer? Und man sagt, ja, ich weiß halt da und da, aber dann vergesse ich es auch schon wieder. Also deshalb ist es ja natürlich auch wichtig, das zu erhalten.
Und, auf jeden Fall.
Und trotzdem spannend, und zu dem Punkt möchte ich auf jeden Fall noch kommen, dieses Projekt zu sagen, da entsteht ein Naturschutzgebiet. Mhm. Diesen Punkt fand ich auch sehr, sehr spannend in deinem Feature, dass das eigentlich schon in Westdeutschland natürlich so Ende der 70er, Anfang der 80er dann angefangen hat, weil man gemerkt hat, huch, da ist ja was. Und das fand ich irgendwie auch spannend.
Das ist übrigens für mich fast das Spannendste an dieser ganzen Geschichte, muss ich sagen. Also nicht, dass es in Westdeutschland angefangen hat, aber dass es von Anfang an einen sehr doppeldeutigen Charakter hat. Also im Prinzip entsteht das grüne Band ja nur deshalb, weil es Natur schützt, die nie geschützt worden wäre, wenn in den Grenzanlagen nicht Leute getötet werden sollten. Und das ist ein Hinweis darauf, wie eng Tod und Leben zusammenhängen können. Und das mag jetzt ein bisschen verkopft klingen, aber gerade dieser Aspekt hat sehr mein Interesse geweckt.
Ja, also wirklich so einen Ort zu haben, wo Menschen ferngehalten werden, ne? Wo Menschen sich nicht aufhalten dürfen. Und dann entsteht da was in der Natur. Was ja auch interessant ist, ist, dass ja auch die Grenze zwischen Nord- und Südkorea, also diese sogenannte demilitarisierte Zone, ist ja heutzutage auch bekannt dafür, dass da ein extremes quasi Gebiet ist, ein Rückzugsraum für seltene und bedrohte Tierarten. Also das ist wirklich auch da eine Beobachtung, die man quasi macht. Ne? Mhm. Jetzt ist natürlich in innerdeutschland noch mal ein bisschen dann anders, aber dass wirklich das passiert, das aber trotzdem die Frage ist ja, dass ich so spannend finde, dass dann wirklich ein gesamtdeutsches Projekt draus wird, also von Ost und West, das als Naturschutz quasi Raum zu belassen. Und das fand ich ja spannend. Allein diese Geschichte von 89, wo dann der Parkplatz ist und die ganzen Trabis da sind, mhm, und er sagt, okay, ich dachte, was ist hier los? Ich dachte, es kommen 40 Leute, es waren irgendwie 400 da. Also das finde ich ja spannend, dass das daraus gewachsen ist. Natürlich hat es dann lange gedauert, aber das ist ja auch ein Kern zusammen mit dieser Erinnerungskultur, dass es halt bewahrt wurde und heute diesen besonderen Status hat.
Also Geduld ist offenbar ein wichtiger Bestandteil des Naturschutzes. Also wenn du was bewahren möchtest, scheint das eine ganz wichtige Voraussetzung zu sein. Geduld und Hartnäckigkeit. Das hat sich in meinen Recherchen gezeigt, das sind unbedingt notwendige Charaktereigenschaften, wenn man da was durchsetzen will.
irgendwie hätte ich fast Lust, da mal Mäuschen zu spielen, als damals dieses 89 dieses Treffen war, wo die zusammenkamen, oder?
Ja, also es gibt so ein paar Aspekte, die mich sehr fasziniert haben bei dieser Geschichte. Mein Bild, was mich wirklich fast angesprungen hat die ganze Zeit, war, wie Kai Frobel mit dem Fernglas an der Grenze steht und quasi direkt an der Staatsgrenze der DDR. Auf der anderen Seite steht der DDR-Grenzer, der ihn natürlich ebenfalls mit seinem Fernglas angucken muss, weil ich meine, wenn dort jemand so nah dran ist, dann wird er natürlich auffällig und muss dann quasi beobachtet werden, weil er könnte ja die DDR-Staatsgrenze irgendwie torpedieren, keine Ahnung was. Dass der beobachtet worden ist, das kann ich mir schon vorstellen. Aber dieses Bild ist natürlich irgendwie schon merkwürdig. Also überhaupt ist es ja ein Thema, was einen auch persönlich immer wieder berührt, weil man kommt ja immer wieder dazu, dass man ja über seine eigene Vergangenheit dann nachdenkt in diesem Fall. Also wie hat man Grenze betrachtet? Wie ist man damit umgegangen? Also ich habe ja nicht weit weggewohnt von der Grenze. Und für mich war es ein Bauwerk, von dem ich nie gedacht hätte, dass es sich mal wegbewegt, sondern für mich war irgendwie klar, die Mauer bleibt da stehen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das irgendwann mal einen Zeitpunkt gibt, an dem sie weg ist. Hm. Also
die war gesetzt.
Die Mauer war gesetzt, die war da, man hatte sich auch dran gewöhnt, so dumm das klingen mag oder so schrecklich das klingen mag, aber für mich war diese Mauer unverrückbar und ich hätte nicht gedacht, dass sich das ändert. Hm. Also bis dann eben 1989 kam.
Und die Mauer fiel.
Und die Mauer fiel.
Und es war übrigens nicht das erste Mal hier bei Weltgeschichte vor der Haustür, dass du über die Mauer geredet hast, Tom. Ich erinnere mich, war da nicht die Brücke der Einheit vergangenes Jahr?
Genau, die Brücke der Einheit in Facha. Also da ging es um Thüringen.
Und auch da gab es schon sehr persönliche Geschichten.
Genau.
Von den Leuten, die du getroffen hast, aber auch von dir. Mhm. Das alles kann man nachhören. Wie auch weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür. Die finden Sie in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. Und wenn Sie Anmerkungen haben oder vielleicht auch Geschichten, dann schreiben Sie uns an weltgeschichte@mdr.de. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Tschüss.